Willkommen bei den Two Queer Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, einen guten Abend und willkommen hier bei den Two Queer Nights. Heute endlich mal wieder mit zwei Kapiteln aus unserem aktuellen Lesestoff Galaxis in Flammen mit dem dritten Buch der Horus Heresy. Ohne viel Umschweife grüße ich dich, Thomas. Hallo.
Hallo, Kai.
Na, wie ist in Kassel?
Sonnig und ich bin den zweiten Tag hier und nicht erkältet. Das ist ein Novum für dieses Jahr.
Der Krankheitspodcast. Herzlich willkommen bei alten Männern.
Genau. Naja, ich lande in einem Großraumbüro und das Erste, was ich höre, sind zwei Personen, die niesen. Habe ich mich gestern schon gefreut, aber irgendwie, vielleicht ist es jetzt für dieses Jahr erstmal geschafft. Mal schauen.
Hoffen wir's.
Ja, das wäre gut.
Das nächste Spiel ist noch ein bisschen von daher. Was ist da jetzt an dich auszukurieren? Genau.
Ich habe mich übrigens immer gefragt, wir haben, also ich habe ja, wenn ich Notizen mache, schreibe ich ja immer auf Sammelband 1, Buch 2, Teil irgendwas, Kapitel irgendwas. Ist das dritte Buch jetzt auch in Teile untergliedert? Weil das habe ich irgendwie nicht wahrgenommen.
Gute Anmerkung. Keine Ahnung, ich habe es hier nicht stehen. Ich habe tatsächlich nur Kapitel 3 und 4 stehen.
Genau.
Ohne Teil. Warte. Da können wir ja mal schnell nachgucken. Tatsächlich, ja. Es gibt Teil 1, es erstreckt sich über die Kapitel 1 bis 7, Teil 2 erstreckt sich über die Kapitel 8 bis 13 und Teil 3 ist 14 bis 17 und Nachwort.
Okay.
Aber habe ich das mal auch nicht aufgeführt. Man möge es mir verzeihen.
Ja, wichtig ist es nicht. Mir ist nur bewusst geworden, dass ich gar nicht drauf geachtet habe.
Ich habe es jetzt mal nochmal ergänzt.
Okay.
Also Teil 1, Kapitel 3 und 4. Aber lass uns auch direkt anfangen. Wir haben viel vor.
Wobei ich ehrlich gesagt viel weggekürzt habe in einigen Kapiteln. Nicht in Abschnitten, nicht in dem ersten. Weil der erste knüpft ja tatsächlich an das an, was wir so als letztes gelesen haben. Denn wir befinden uns wieder in Lupercals Hof, der, wie wir jetzt lernen, das neue Strategium darstellt. Denn das Strategium vorher war wohl nicht prunkvoll genug und Horus nicht mehr würdig. Das spricht ja wieder Bände, ne?
Der Raum ist ausgehangen mit, ich habe hier mit Bananen und Wandteppichen stehen. Mhm. Da hat wohl die Autokorrektur zugeschlagen.
Genau. Das, ja. Also Banner habe ich auch aufgeschrieben, genau. Hast du auch aufgeschrieben, was da so abgebildet ist auf den Bannern? Das fand ich nämlich interessant.
Nee, da habe ich nicht aufgeschrieben, da habe ich gekürzt.
Okay, also das Interessanteste von denen ist das mit dem achtzackigen Stern, mit dem Loken irgendwie nicht so viel anfangen kann, als er es sieht. Mhm. Den Stern kennen wir ja eigentlich, aber dass der, also wenn ich mich nicht irre, schwarz auf weißem Grund ist, fand ich auch etwas irritierend.
Okay. Ich habe hier jetzt noch als nächstes stehen, Hose selbst sitzt auf dem Basaltthron.
Mhm, das stimmt. Hoffentlich hat er eine an, ja.
Ja, also der Horus selbst sitzt natürlich auf einem Thron. Ja. Und
wenn noch mehr so vertippert drin sind, wird es auf jeden Fall lustig, ja?
Ich glaube, das ist der Teil, den ich diktiert habe. Ich habe es aber dummerweise nicht korrigiert. Also Abaddon und Aximant sind auch da. Hier steht, aber das Maximal sind auch da, Punkt. Ne? Also Abaddon und Aximant sind auch da.
Okay.
Und der Abaddon ist auch in schwarzer Rüstung und Aximant in grüner Rüstung. Also da sind sie sich wohl noch nicht so einig. Mhm. Und die beiden blicken Loken und Torkadon relativ kalt an. Und somit ist dann auch klar, dass es Mournival dann jetzt wohl doch gestorben ist. Ne? Was der Loken sehr, sehr traurig findet. Findet er doof.
Ich glaube, bei Abaddon hätte er nicht viel anderes erwartet, aber zumindest Aximant, der ja so ein bisschen die Stimme der Vernunft noch war, das ist wahrscheinlich sehr traurig, ja.
Genau. Und der Loken ist sich aber seines Schwurs halt noch sehr bewusst, den er dem Kriegsherrn geleistet hat. Und der Horus vergewissert sich nochmal auch Torgadons und Lokens Loyalität. Also das macht er an der Stelle. Also er fragt aber nur die beiden. Ne? Die anderen fragt er nicht, weil du weißt es schon. Genau. Aber die beiden fragt er erst extra nochmal.
Ja, und gibt ihnen auch eine ganz tolle Aufgabe. Denn in dem, was da vor ihnen liegt, sollen sie vor allem auch beobachten und die Solidarität der anderen irgendwie bewerten oder prüfen. Was eine seltsame Aufgabe ist irgendwie, ne?
Also der Umgang, den er jetzt mit den beiden pflegt, ist so, naja.
Genau. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht eine Reihenfolge nicht richtig aufgeschrieben, weil ich wieder ein Bild gemalt habe an der Stelle. Da kommen so drei Pfeile. Und der erste Pfeil, da habe ich dran geschrieben, Ankron mit Khan. In Klammern Gott der Unterwelt, weil so wird er beschrieben, dass er mal wieder so ein erscharisches Auftreten hat. Also die gesellen sich jetzt zu dieser Runde. Und das Erste, was so beschrieben wird über Ankron, ist, dass ihm irgendwie missfällt, dass da Horus auf einem Thron sitzt und damit klar macht, dass er über allen anderen steht.
Genau, kann er nicht leiden. Da kommt halt rein, ist groß und ist sogar massiger als Horus und hat seine Äxte auf dem Rücken und seine Cortex-Implantate ragen aus seinem Schädel. Die hat er ja von seinem Herrn als Sklave eingesetzt bekommen, damals auf dieser Gladiatorwelt. Und der Ankron ist wütend, aber wann ist der halt mal nicht wütend, ne? Und wie du schon gesagt hast, es gefällt ihm halt nicht, dass der Horus da auf dem Thron sitzt. Und wir erinnern uns, er war ja auch nicht gerade Fan der Entscheidung ihres Vaters, Horus zum Kriegsherrn zu machen. Das wäre ja schon ganz gern selbst gewesen.
Ja. Was mich so ein bisschen verwundert an der Szene und auch immer dann, wenn Ankron was sagt, das klingt so normal. Also es wird so beschrieben, dass er statt was zu sagen auch mal grunzt, aber an sich hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er solch sinnvolle Sätze überhaupt zustande bringt. Da hätte ich was anderes erwartet.
Ist richtig, kommt aber noch.
Ja.
Also stimmt. Das, was du erwartest, kommt ja noch.
Ja.
Aber stimmt, er ist überraschend vernünftig, in Anführungszeichen. Ja.
Genau, genau.
Der Eidolon betritt als Nächster mit seinem Gefolge den Raum. Und die World Eaters und die Emperor's Children können sich halt gar nicht riechen. Und das spürt man im Raum auch.
Mhm.
Und dann kommt als letzte Gruppe kommt der Mortarion rein. Und mit seinem Gefolge ist ein relativ schmuckloser Trupp. Und ein nicht gerade hübscher Primarch. Und der Captain der Death Guard wird noch genannt. Das ist der Nathaniel Garrow. Ein unglaublich normaler Name für die Death Guard.
Das stimmt, ja.
Der und Loken scheinen sich wohl schon zu kennen. Die nicken sich so zu, so als würden sie sich schon kennen. Ne? Du, ja, hallo. Sind aber noch halt reserviert. Und dann beginnt die Präsentation, die Horus vorbereitet hat, mit einem Globus an der Decke, der Istvan 3 zeigt, auf dem sie dann Geschichte schreiben wollen.
Das ist so das, was er zum Abschluss dieses Abschnitts sagt. Ich habe noch aufgeschrieben, was du ja auch schon angedeutet hast, dass Ankron und Eidolon keine guten Freunde sind und das so ein bisschen knistert und Mortarion quasi im richtigen Moment eintritt, um von diesem Knistern abzulenken und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Also der wirkt deeskalierend so ein bisschen.
Kommt ja auch noch dazu, dass Ankron Eidolon ja sowieso keines Blickes würdigt, weil der ja kein Primarch ist.
Das stimmt, ja.
Ne, ist ja eh nur ein Unterwesen und dann dem Schnuppe, was, wer da kommt.
Ja, ist eigentlich nur so ein bisschen Ungeziefer.
Dann wechseln wir die Szene
und
kommen zu einem unserer Piloten der DSI-Reihe, dem Jonah Arukin. Ich finde, Jonah Arukin klingt besser als Jonah Arukin.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie gesagt, das ist der zweite Pilot der DSI-Reihe neben seinem Freund, dem Titus Kassar, den wir als sehr gläubigen Menschen kennengelernt haben, was ja der Jonah gar nicht ist. Und der Jonah arbeitet an seinem Titanen und ist, wie gesagt, so der Konterpart zu Kassar, denn Arukin ist überhaupt nicht religiös und kann dies auch nicht im Ansatz nachvollziehen.
Ja, aber er zweifelt ab und zu. Also er sitzt da, macht so ein bisschen auf den Ignaz, weil er trinkt anscheinend neuerdings ganz gerne und redet auch mit dem Titanen, den er an der Stelle sein Mädchen nennt und denkt auch drüber nach, wie er in die Position gekommen ist und würde jederzeit die Dies Irae der Lectitio Divinitatis vorziehen. Es kommt aber dann immer so ein Nachsatz mit, ja, nur was ist denn, wenn Titus doch recht hat mit dem über die Heilige reden und der Imperator unterstützt und so weiter. Also ja. Er ist so ein bisschen hin und her gerissen, habe ich das Gefühl.
Er hat ja so seinen eigenen Glauben. Ne? Er hat ja so die Zuneigung zu dem Titanen und da glaubt ja auch, die Maschine hätte Herz und Seele. Ja? Also das ist so sein eigener kleiner Glaube, den er so für sich hat. Und er begleitet den Titus ja ab und zu auch zu Gebetskreisen. Ne? Die sind ja hochgefährlich und wenn sie da entdeckt würden, dann könnte er sich quasi sein Ziel, selbst mal einen Titanen zu befehligen, weil er ist ja nur Pilot, der befehligt ihn ja nicht, halt noch verwirklichen, das könnte er sich dann halt in die Haare schmieren.
Wenn er das Ganze überhaupt überlebt, genau. Je nachdem, von wem sie wo und wann erwischt werden, kann das ja auch schnell beendet sein.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, was ist, wenn Titus doch recht hat, das treibt ihn schon so ein bisschen um, aber noch so auf dem Status, dass man das relativ schnell wegwischen kann.
Genau.
Und wir erfahren hier noch, dass der Jonah früher einen Posten auf einem Warhound-Titanen hatte. Das sind so die etwas kleineren Titanen, die als in Anführungszeichen Scout-Maschinen dienen. Aber wie gesagt, alles so im Titanen-Maßstab. Ne? Also ja. So unauffällig, klein und leise ist er trotzdem nicht.
Nee, aber auch nicht spielstark, wie ich ja vor ein paar Monaten festgestellt habe.
Ja, ist halt nur ein Scout-Titan.
Ja, genau.
Ja, und plötzlich erscheint dann der Titus, ne?
Genau, der ruft ihn mal rüber, weil ja die Heilige in Gefahr ist. Ich kann mich immer noch nicht an den Namen die Heilige gewöhnen und finde das auch immer noch ein bisschen affig, aber ein anderes Thema. Und damit endet auch der Abschnitt.
Hörst du auch schon auf, ne?
Genau.
Ja. Und dann kommen wir zu einem fast euphorischen Magath. dem ehemaligen Leibwächter von der Petronella, dem, so wie es sich liest, wirklich eine Umwandlung zum Astartes bevorsteht oder der gerade eine Umwandlung durchmacht, denn er wird breiter und es wachsen ihm neue Organe und er ist so halb auf dem Weg zum Astartes und noch kein richtiger Legionär, was ihm ermöglicht, so Attentäteraufgaben zu erledigen, welche die Astartes nicht durchführen könnten. Und der Malochurst hat ihm ja auch den Mord am Ignaz befohlen. Und er, also Magath selbst verehrt Horus und ist ihm dankbar für den Mord an Petronella. Ihr Diener und Toyboy zu sein, war wohl nicht sehr erfüllend.
Komisch. Dabei war der immer so nett und zuvorkommend zu ihm.
Ja, also ganz, ganz freundliche Frau. Und er würde alles für den Primarchen tun. Und nun ist halt seine Aufgabe, eine Heilige zu töten.
Um das zu zitieren, was da steht, er darf jetzt etwas ganz Wunderbares tun. Ja, also du hattest recht. Das letzte Mal hatten wir ja schon drüber diskutiert, ob er breiter geworden ist, dann vielleicht da irgendwie in die Richtung Astartes geht. Das jetzt ist es offensichtlich, ja.
Also die werden wirklich aktiv umgewandelt.
Genau. Also bei den Standard-Astartes oder bei den bisherigen wussten wir das ja, weil wir es irgendwo mal gelesen haben. Aber dass er, der ja sowieso schon irgendwie manipuliert ist, dann auch dazu gehören kann, zumal die ja normalerweise als Kind ausgewählt werden dafür, ist dann schon irgendwie auch eine besondere Ehre, vermutlich.
Ja gut, er erfüllt halt auch eine Aufgabe, ne? Horus braucht ihn ja jetzt auch um sein Ziel zu erreichen.
Das stimmt. Und er steht permanent in seiner Schuld, weil er hat sich ihm sowieso verschrieben, in Anführungszeichen, als er auf Darwin war und er ihn quasi gelobt hat. Und es wird auch hier beschrieben, dass der Mord an Ignaz, das war ja so die erste wichtige Aufgabe in dem Zusammenhang, das war für ihn quasi der Neuanfang für sein neues Leben jetzt als Diener von Horus.
Und um jetzt die Geschwindigkeit der Handlung etwas zu erhöhen, wechseln wir zu Sindermann. Wir erinnern uns, letzte Folge hat er in einem Schmierentheater erwirkt, sein Quartier verlassen zu dürfen und zur Medici-Station zu gehen. Und wir finden jetzt raus, dass er den Titus um Hilfe gebeten hat und nun wartet er auf dessen Ankunft. Also er hat Titus gebeten und die Szene, die wir eben hatten mit dem Jonah, war quasi das Ergebnis aus Sindermanns Hilferuf. Ja. Und der Sindermann ist sehr nervös, weil er sich ja hier eigentlich nicht aufhalten darf.
Genau, hat auch mal seinen Passierschein A38 und wedelt mit dem immer in der Luft rum und zeigt den genau. Falls jemand auf die Idee kommen könnte, ihn zu fragen, was er hier zu suchen hat.
Und der Titus kommt jetzt mit dem Jonah auch um die Ecke und sagt, der gehört zu mir. Und naja, das würde Jonah vielleicht etwas anders sehen, aber der sagt halt nichts.
Ich habe noch aufgeschrieben, dass er bewusst nicht an Loken zum Beispiel gedacht hat, weil egal welchen Astartes er fragen würde, das würde zu viel Aufsehen erregen und Folgen haben, die er nicht abschätzen kann. Deshalb würde er das auch nicht wollen.
Der Sindermann erzählt jetzt den beiden Männern, dass die Kieler in Gefahr ist und führt seine Vision als Beweis an. Da habe ich dann wirklich lachen müssen, als der Titus darauf sagt, eine Vision, ihr seid wahrhaft ein Auserwählter des Imperators. Also absolut keine Skepsis, der glaubt direkt, was der Kyrill ihm da auftischt, das ist einfach unfassbar.
Ja, das Interessante ist nur, Kyrill selbst zweifelt ja nach wie vor so ein bisschen an dem Ganzen. Das ist ja das Spannende.
Der Typ frisst das einfach auch, einfach einen Schluck runter, ohne das irgendwie zu hinterfragen. Also, wobei es mich da wundert, dass der Jonah da schon nichts gesagt hat.
Das stimmt. Also er geht ja da mehr oder weniger wortlos erstmal mit.
Und jetzt führt der Sindermann die beiden zur Krankenstation und dann wechselt die Szene schon wieder zu Horus in Dubakals Hof.
Und sie unterhalten sich über Istvan III, der wohl vor 13 Jahren durch Korax seine Konformität erhalten hat.
Corvus Korax mit vollem Namen, der Primarch der Raven Guard. Und jetzt gibt es Aufständler und Rebellen, was durch ein Signal bewiesen wird, das ein Versorgungsschiff der Death Guard empfangen hat. Das ist so ein Picta-Signal, also so ein Videosignal. Und das wird jetzt auch gezeigt, ja, also an diesem Globus-Dings da, so, wo jetzt so ein 3D-Signal, was da jetzt gezeigt wird. Und da ist eine Frau, ein Mitglied der Garde, gehe ich mal davon an, auf dem Planeten. Mhm. Und die werden angegriffen. Und sie beschreibt den Wahnsinn, der herrscht und bittet um Hilfe. Und dann stirbt sie auch auf relativ grausame Art, wird wohl von irgendwas zerfleischt. Also man sieht irgendwie Zähne, Blutgedärm.
Ja, das hat mich ein bisschen verwirrt, die Szene. Die wird ja ausführlich beschrieben, aber ich habe nicht verstanden, ob die jetzt zerfleischt wurde wirklich oder ob sie mutiert ist.
Ich habe das verstanden, dass sie zerfleischt wurde, weil da wird ja irgendwas beschrieben, was dann ins Bild tritt.
Ja, okay.
Die wäre aber schnell geplatzt.
Tja. Also was.
Hilfe zu. Puh.
Ja, was hier halt auch spannend ist, Mortarion berichtet ja davon, dass sie das eher zufällig aufgefangen haben, das Signal, vor ungefähr 4 Monaten. Sie aber davon ausgehen, dass das Signal mal gut 2 Jahre alt ist. Also was auch immer da unten ist, muss nicht unbedingt der Zustand sein, den wir jetzt so in einer Art Star Wars-Manier mitbekommen. Weil ich hatte direkt das Hologramm von Prinzessin Leia vor Augen, obwohl es überhaupt nichts damit zu tun hat.
Ja, okay. Hilft mir Obi-Wan Kenobi.
Ja, genau so, genau. Nur halt in Orange statt in Blau.
Ja. Ich hatte tatsächlich ein blaues Bild vor Augen, aber okay, steht da Orange?
Es wird irgendwie so beschrieben, dass es so ein warmes Licht ist und Kerzenschein und deshalb war das für mich Orange, ja.
Okay, bei mir im Kopf war es Blau. Aber okay, das kann Star Wars indoktriniert sein. Es gibt wohl eine Parallele zum Darwin-Feldzug. Und weil ja auch hier ein Statthalter, der Gouverneur von Istvan III, zum Verräter wurde. Das ist der Gouverneur Pral mit 2 A. Und Horus stellt nun auch diese Choralstadt vor, also den Herrschaftssitz von diesem Gouverneur Pral. Und von dort kam auch das Signal.
Spannend ist, Pral ist wahnsinnig geworden, sagt die Dame, bevor sie stirbt. Und die Kriegssänger sind auf seiner Seite, was auch immer die Kriegssänger sind.
War mir so nicht bewusst, dass ich es überlesen habe.
Okay.
Nee, also keine Ahnung, was Kriegssänger sind. Nee, ich auch nicht.
Okay.
Horus stellt als nächstes die Angriffstaktiken vor. Also hier wird bei mir der Text wahrscheinlich relativ lückenhaft, weil da passiert. Also wird immer viel erzählt und ich habe nur das Wichtigste quasi auch rausgeschrieben. Und er wird von Eidolon unterbrochen, der dann fragt, warum man so kompliziert vorgehe und nicht einfach die ganze Stadt bombardiere. Und alle erwarten, dass der Horus ihm jetzt den Kopf abreißt. Aber dann erklärt er ganz ruhig, dass man das Ungeziefer so nicht ganz wegbekäme. Und das ist zwar nicht so elegant, aber effektiver. Und das sieht der Eidolon dann auch ein.
Was auch spannend ist in der Szene, Abaddon hatte ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit auch eine massive Verachtung gegenüber Eidolon. Und selbst der hat noch nicht mal gezuckt, als Eidolon diesen Einwurf gebracht hat.
Ich habe mir in der Szene so vorgestellt, dass alle so...
Genau.
Ruhig Luft anhalten. Aber ja.
Tja.
Die Deathguard soll jetzt die Hauptstreitmacht angreifen. Die Emperor's Children und die World Eater sollen den Palast des Präzentors einnehmen. Und Horus gibt explizit den Befehl, dass Prahl nicht überleben darf.
Also im Grunde genommen darf niemand, der da angegriffen wird, überleben. Die sollen einfach alle töten.
Und die Sons of Horus sollen dann jetzt noch die Sirenenfeste zerstören und auch dort niemanden am Leben lassen. Die Feste ist wohl so eine Art religiöses Zentrum. Zumindest war es das damals. Und sie gehen irgendwie davon aus, dass das nochmal aufgelebt ist. Und deswegen soll das auch zerstört werden. Im Vorfeld wird aber auf dem Planeten Istvan Extremis erwähnt. Das ist so ein Vulkanplaneten, habe ich mir da vorgestellt. Eine Überwachungsstation zerstört werden soll, sodass diese Rebellen wohl blind und taub werden. Und dass dann erst die Invasion auf Istvan 3 starten soll.
Ja. Damit auch der Überraschungseffekt schöner ist.
Ne? Wobei ich mir vorstellen kann, wenn mir eine Überwachungsstation ausgeknipst wird, dann ist der Überraschungseffekt ja schon weg, oder?
Ja, zumindest kannst du nicht überwachen oder feststellen, dass da plötzlich 4 Legionen kommen.
Also du weißt nicht, wo sie herkommen, okay, aber dass dann was passiert?
Ja klar, das und naja, das war es aber auch schon. Wie gesagt, 4 Legionen sind ja schon sehr viele, weil das Ankron ja auch nachher wieder aufgreift. Denn nachdem Horus fragt, ob jemand Einwände hat, sagt Ankron, natürlich habe ich Einwände. Dann stehen wieder alle da und halten die Luft an. Das, wo wir wieder bei dem er kann sich ausdrücken sind, weil tatsächlich sagt er das ja auch so. Jetzt habe ich allerdings aufgeschrieben, er fragt, warum wir nicht einfach alle töten und vernichten, weil wir sind ja genug, um ein ganzes System platt zu machen.
Ja.
Und stattdessen so gezielt irgendwie angreifen.
Also er würde lieber die Bevölkerung bombardieren, weil damit ja auch dann die Rebellion endet.
Genau, weil die ja angeblich vom Volk ausgeht.
Wird er nicht ganz unrecht.
Das stimmt, ja. Und wahrscheinlich wird ihm das auch mehr Spaß machen. Aber Eidolon sagt dann natürlich, das ist als ganz unpassend gewesen.
Der Eidolon bringt ja den absoluten Knaller. Eidolon, ja. Also diese Bemerkung ist ja wirklich völlig unpassend jetzt. Und damit springt er so gerade noch dem Tod von der Schippe, weil Ankron ja mal gar nicht der Meinung ist, dass ein Nicht-Primarch überhaupt mit ihm sprechen darf. Und der Horus macht das dann Eidolon auch nochmal deutlich, ne, dass er nicht so handeln kann, als wäre Fulcrum im Raum und würde auf ihn aufpassen. Aber auch Ankron kriegt einen Rüffel ab, denn er ist der Kriegsherr und duldet auch von seinem Bruder keinen Ungehorsam. Also der hat die Truppe schon ganz gut im Griff, das muss man
ja
wissen.
Vor allem, weil spannenderweise Ankron dann sagt, ja okay, statt ihm die Nase zu brechen oder sowas, das hätte ich eigentlich eher erwartet.
Ja, also alle grunzen zustimmend in sich nein und der Streit ist dann vorbei. Das fand ich sehr lustig.
Ich habe nur aufgeschrieben, Ankron sagt im übertragenen Sinne zu Eidolon, mach das noch einmal und dann klatscht es, Junge.
Und kein Beifall.
Okay.
Dann schickt der Horus alle weg, ne, ihre Vorbereitungen zu treffen. Und im Rausgehen scherzt der Loken dann mit dem Tarik Torkadon. Er hätte gespürt, wie Torkadon Ankron angefeuert habe, Eidolon umzuhauen.
Was man auch sehr gut nachvollziehen kann, jawohl.
Ja. Und der lacht dann und meint, er wäre gern dabei, wenn Horus nur mit Ankron auf Ankrons Schiff spricht. Das muss ich aber wohl irgendwie überlesen haben, dass das jetzt passiert. Also, dass die das da zusammen auf das Schiff da jetzt übersetzen.
Das sagt er. Also, Horus beendet ja die Versammlung mehr oder weniger und sagt dann aber, ich weiß gar nicht mehr, zu wem er es sagt. Wahrscheinlich zu Abaddon und Naximand. Also abziehen, er muss jetzt noch auf die Bezwinger und Ankron erklären, wie wichtig diese Mission ist.
Das habe ich überlesen anscheinend.
Ja, okay.
Okay. So, und der Loken geht dann auch und er muss jetzt noch lesen gehen. Er muss jetzt noch eine Lektüre studieren. Also könnte heißen, dass er aufs Klo muss, aber wahrscheinlich spielt es darauf an, dass er in seinem Buch lesen möchte, dass der Sindermann ihm empfohlen hatte, also nochmal empfohlen hat. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum hat er ihm gesagt, er soll das nochmal lesen?
Naja, er schreit ja in dem Moment, in dem er abgeführt wird, quasi, um dann in seinem eigenen Zimmer eingesperrt zu werden, schreit er so nach dem Motto, wenn du mehr über die Thematik erfahren willst, lies wieder in den Chroniken von Urch nach oder so. Und daran erinnert er sich, weil ja, Torgadon und Loken sind so ein bisschen am Albern, sie sind aber auch ein bisschen ratlos, was da jetzt so genau abgeht. Weil irgendwie sind sie garantiert nicht das Zentrum dessen, was da geschieht.
Da hast du vollkommen recht, so war das. Damit endet Kapitel 3. Und ich muss jetzt sagen, ich habe Kapitel 3 ja letzte Woche schon gelesen. Also nicht so kurzfristig, wie ich normalerweise lese, sondern habe da ja schon hier schon vorgearbeitet. Aber ich habe meine Zusammenfassung jetzt heute nochmal lesen müssen, um mich überhaupt daran zu erinnern, was in diesem Kapitel passiert ist. Also da ist fast nichts hängen geblieben.
Ja gut, also es sind viele verschiedene Szenen, in denen nicht viel passiert.
Das ist, ja. Dafür haben wir ja schon ziemlich lange drüber gesprochen. Also
ja, das stimmt.
Dafür, dass nicht viel passiert, aber Kapitel 4 kommt ja jetzt erst noch. Also ja, also ich fand das ganz komisch. Ich habe die Zusammenfassung gelesen und habe mir gedacht so, hä? Was? Ah, stimmt.
Ja, das finde ich allerdings in dem Kapitel 4, das jetzt kommt, noch schlimmer.
Es geht. Es passiert ja wenigstens was. Also,
ja, okay.
In Teilen.
In Teilen, genau.
Wie geht's denn los?
Ja, es geht ganz seltsam los, denn wir lernen endlich mal wieder, was Erebus gerade so im Schilde führt. Und der wird beschrieben als, also er wird von Schatten verfolgt, die die ganze Zeit am Plappern sind. Ich habe mir das so vorgestellt, als hätte er so ein paar kleine Dämonen um sich rum, die ständig labern und er auch vielleicht mit ihnen.
Mhm.
Und er befindet sich in so einer Art Nachbau des Tempels von Delphos auf der Geist der Rachsucht.
Das fand ich seltsam.
Ja.
Wann haben sie das denn gebaut?
Also gut, er war lange nicht da. Vielleicht hat er in der Zeit irgendwie die Gelegenheit genutzt und mal schnell ein paar Legosteine zusammengesetzt. Ich habe keine Ahnung. Oder seine Dämonen, was auch immer es haben da ein bisschen geholfen. Wobei er jetzt auch von Verbündeten spricht, nicht nur von Dämonen. Denn unterbreitet ja Horus, dass die Verbündeten jetzt darauf erpicht sind, ihn endlich auch mal persönlich sprechen zu können. Und darum geht es wohl in dieser Szene auch.
Die wollen jetzt mit dem Chaos telefonieren. Und diese Tempelkammer ist halt eine Nachbildung der Tempelkammer des Delphos, wo die Akshub dem Erebus die Kehle durchgeschnitten hat und mit dem Horus dieses täglich grüßt das Murmeltier Kacke machen zu können.
Genau.
Das ist so eine Parallele, weil jetzt hier auch nochmal ein Ritual stattfindet, um halt mit den Chaosgöttern in Kontakt treten zu können. Und hierzu muss dann ein Opfer gebracht werden. Und der Horus ruft nun den Adepten Regulus herein. Wir erinnern uns, das ist der so ein Typ vom Mechanikum. Und der bringt dann noch die Ingmae Sing mit. Und der Regulus soll nun den Preis ihrer Vereinbarung kennenlernen. Und die Ingmae Sing soll Horus wohl verraten haben. Und nachdem sie ihm von der Kila erzählt hat, soll sie jemanden gewarnt haben. Und das, gehe ich mal davon aus, war die Vision, die der Sindermann hatte.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ich habe nur am Anfang gedacht, okay, will er jetzt Regulus opfern? Finde ich auch spannend. Ja, aber das passt nicht so ganz, weil da ist erstens zu wenig Blut vermutlich. Der besteht ja fast nur noch aus Metall. Und der ist, glaube ich, zu wichtig, um ihn zu opfern.
Das heißt ja Blut für den Blutgott und nicht Schmieröl für den Blutgott. Ne?
Also das funktioniert genau. Ich meine, die Ingmae Sing weiß schon, was los ist, auch wenn sie nichts sieht. Aber sie spürt ja ungefähr, was die vorhaben. Und Horus macht so, als würde er ihr noch eine Chance geben, weil er bezichtigt sich ja des Verrats, sagt aber quasi, du, wenn du mir sagst, wem du das da geschickt hast, dann lasse ich dich am Leben. Ist klar, sagt sie quasi.
Also sie weigert sich dann auch, Horus überhaupt irgendwas zu erzählen. Und daraufhin durchbohrt er sie dann halt mit der Kralle, die er da so an dem Anzug drin hat, so an der Hand auch führt und hält ihr Blut dann auch in die Flammen.
Und dann wird's kalt, weil er sie in die Flammen hält. Fand ich auch ein bisschen seltsam. Aber passt, weil genau, jetzt kommt ja irgendeine Entität.
Der Erebus vollzieht das Ritual und der Regulus ist sichtbar nervös. Plötzlich meldet sich dann Stimmen von überall her gleichermaßen und Fragen nach Horus und Horus bestätigt dann auch, dass er das ist. Und die Stimme stellt sich dann als Sarkel, der Herr der Schatten, vor.
Regulus stelle ich mir an der Stelle vor, so ein bisschen wie Wall-E, nur in Böse guckend und sinnlos im Kreis hin und her fahren, weil er ist echt durch.
Ist schön, ne? Schönes Bild. Zurück zu Sindermann, Titus und Jonah.
Genau, neue Szene. Unsere drei Freunde.
Die sind auf ihrer Queste, die heilige Maid zu retten. Da fehlen echt nur noch die Knappen mit den Kokosnüssen, die hinter ihnen herklappern. Also ich habe mir versucht, dann in der Szene tatsächlich Ritter der Kokosnuss vorzustellen. Das passt.
Und auf was sitzt Sindermann? Sitzt er auf einem uralten Esel, oder?
Nee, der klappert ja mit.
Ja, der knarzt aber schon. Also es wird ja ständig beschrieben, dass er echt Probleme hat mitzuhalten und alt und schwach und sowieso, aber er macht mit.
Auf dem Weg zur Medikastation bricht dann zwischen dem Jonah und dem Titus ein Streit aus, der, glaube ich, so alt ist wie die Religion selbst, nämlich inwieweit man sich auf seinen Glauben verlassen kann und wie viel man für seinen Glauben selbst tun muss, was ja dann im Umkehrschluss die Göttlichkeit in Frage stellen könnte, was in dem Satz "Der Imperator wirkt durch seine treuen Diener" schön zur Geltung kommt, der von Jonah sofort auseinandergenommen wird.
Ja, und tatsächlich hat mich das so ein bisschen an viele Religionen bei uns erinnert.
Naja, sag ich ja, ne? So alt wie die Religion selbst, die Diskussion.
Ja, genau. Wenn er denn so gut und mächtig und so ist, warum macht er es dann nicht selbst?
Aber letztendlich legen sie den Streit ungelöst bei und machen sich dann weiter auf den Weg.
Landen dann irgendwann auch vor der Tür des Raumes, in dem die Tequila liegt, soweit sich Sinnermann erinnern kann, und sind dann so richtig aufgeregt, weil sie wissen ja nicht, was hinter der Tür auf sie wartet. Es könnte ja sein, dass da gerade jemand mit einem Messer über Kela steht und sie abdolchen will.
Es ist quasi Schrödingers Heilige.
Genau. Ja.
Lebt sie noch oder kommen sie zu spät? Sie wissen es nicht.
Genau. Wird dann nur relativ schnell und unspektakulär aufgelöst, was Jonah dann auch kommentieren muss entsprechend. So nach dem Motto, nur gut, dass wir uns extra beeilt haben, weil nichts passiert ist.
Fand ich auch lustig. Vor allem dann jetzt mit dem Kontrapunkt, dass erst der Magath ja schon den Flur runterkommt mit gezücktem Schwert.
Da hatte ich übrigens einen Verleser drin, ne? Weil es steht da, ja, Magaths goldäugige Gestalt. Mhm. Das Erste, was mir eingefallen ist, ja, aber vorher wird doch beschrieben, dass er seine goldene Rüstung gar nicht anhat. Was soll denn das jetzt? Aber es geht ja auch gar nicht um die Rüstung, sondern er hat ja auch goldene Augen, wirklich.
Okay.
Das hatte ich am Anfang irgendwie nicht wahrgenommen, dass das damit gemeint ist. Denn es wird ja beschrieben, weil er ja jetzt viel massiger ist, passt ihm seine goldene Rüstung gar nicht mehr und er hat quasi nur einen Überwurf oder irgendwas an.
Also ein Übergangskleidchen.
Genau. Stelle ich mir auch wie so ein Nachthemd vor. Aber ja. Ja.
Aus Leinen.
Ja, natürlich.
Dann wechseln wir hier schon wieder die Szene und gehen wieder zurück zu Horus, der mit dem Sarkel telefoniert. Und die beiden verhandeln gerade darüber, was Horus dafür bekommt, wenn er sie erlöst. Wobei nicht gesagt wird, wer sie ist.
Mhm.
Und dann die Stimme aus dem Off verspricht dann große Macht. Und Horus will aber Beweise sehen. Das fand ich witzig.
Ja, also finde ich generell eine spannende Szene, weil Horus so ziemlich unbeeindruckt ist von allem, was dieser Sarkel von sich gibt. Und da dachte ich schon, hey, vielleicht haben sie ihn ja doch gar nicht so ganz umwickeln können. Und
Horus hat Fettoberwasser.
Definitiv. Aber dann kommt dieser Sarkel doch mit einem Argument, das Horus überzeugen könnte. Weil das, was da von ihm verlangt wird, ist eigentlich so groß, dass er quasi ja alles riskiert dafür. Und Sarkel lässt dann quasi auch so nebenbei fallen, naja, das die Götter, die, also er nennt ja seine Herren auch Götter, die ihm da jetzt eine Macht verleihen können, die haben ja auch dafür gesorgt, dass es jetzt dunkel wird und das Reisen im Warp schwieriger wird. Das findet Horus erstmal richtig blöd. Und so nebenbei lässt Sarkel dann fallen, naja, aber also erstens ist es wichtig, damit der Imperator nichts mehr mitbekommt, weil der nutzt das ja auch eigentlich. Und außerdem können wir dafür sorgen, dass du trotzdem weiterhin reisen und sehen kannst. Das, ich glaube, das ist so der Punkt, wo Horus dann denkt, naja, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast.
Also ich habe aufgeschrieben, der Sarkel führt jetzt zwar nicht aus, was halt diese Macht sein soll, die der Horus bekommen soll, aber er sagt relativ klar, was sie von Horus wollen oder was er von Horus will. Und er will, dass er den Platz des Imperators einnimmt. Das ist ganz klipp und klar das Ziel. Denn der Imperator macht auf Terra Dinge, die Warp-Stürme wohl auch mit verursachen und den Warp auch von innen zerreißen. Mhm. Und somit auch die Götter dann beeinflussen oder beziehungsweise schädigen können. Und das finden die Götter des Warp halt nicht lustig und deswegen brauchen sie Horus, was der aber auch weiß und somit halt die Oberhand hat in dem Gespräch.
Ja, ich finde es spannend, dass da schon wieder betont wird, dass die ja überhaupt kein Interesse am Realraum haben.
Ja gut, in dem Fall wollen sie sich halt schützen, ne? Also ja. Vielleicht macht der Imperator wirklich irgendeinen Scheiß. Keine Ahnung.
Ja, könnte ich mir gut vorstellen, ne?
Ja. Der Horus stellt dann jetzt aber nochmal in Aussicht, was passieren wird, wenn sie dem Plan der Götter halt folgen. Denn der Imperator wird alle Streitkräfte gegen sie schicken. Also Bruder gegen Bruder, und damit sind die Astartes-Legionen gemeint, die Imperiale Garde, die Kustodeswache und die Schwestern der Stille. Wer auch immer die Schwestern der Stille sind, ich habe das mal so kurz nachgeguckt, das scheinen wohl so eine Art weibliche Kustodes zu sein. Die Rüstungen sehen zumindest ähnlich aus.
Genau, die gehören zu denen. Wenn wir in Armeebüchern denken, sind die im Kustodes-Armeebuch mit dabei.
Ach ja, okay.
Und sind quasi lebendige Anti-Psioniker. Weil wenn Psioniker versucht, die zu beeinflussen, tut ihm das weh sogar. Ja. Weil die irgendwie einen komischen Gendefekt haben, der gegen psionische Angriffe schützt.
Ich habe noch gelesen, dass die, um ihr Schweigegelübde zu wahren, auch ab und zu so einen chirurgischen Eingriff haben, dass sie dann irgendwie die irgendwelche Implantate, die sie halt dann auch physisch unmöglich macht, zu sprechen, wo ich mich da frage, wie essen die?
Okay, genau, das frage ich mich bei einigen der Gestalten in diesem Universum. Aber vielleicht kommen wir da irgendwann auch noch drauf.
Um der Macht Herr zu werden, die der Imperator gegen sie schicken könnte, wollen die Götter des Warp dann aus dem Hinterhalt eingreifen und sich dem Feind entziehen, wenn er auftaucht. Und die werden über die Zeit hinweg siegen, da die Zeit für sie nicht so wirklich eine Bedeutung hat, und werden dann auch den Warp gegen den Imperator nutzen. Und das hast du ja quasi gerade schon gesagt, dass der Imperator halt nicht mehr navigieren kann, nichts mehr sieht durch die Warp-Stürme auch, aber Horus dann halt dann darin navigieren kann.
Genau.
Und dann stimmt der Horus ja auch zu, ne?
Naja, er setzt noch eine Bedingung. Er sagt nämlich, er macht das erst nach der Schlacht von Istvan, in der er quasi seine Speerspitze oder seinen Angriffstrupp vollenden oder schleifen will und so, als quasi finale Vorbereitung zum Kampf gegen den Imperator.
Ja, keine Ahnung, was er damit meint.
Ja, wir wissen ja nicht, was sie da unten erwartet. Vielleicht weiß er es.
Mir ist übrigens aufgefallen, wir haben ja letzte Woche gesagt, dass die Iron Hands, waren es die Iron Hands oder die Iron Warriors? Iran Hands, ne?
Kommt darauf an, um was es geht.
Die mit den Emperor's Children die Orks bekämpfen.
Das sind die Iron Hands, genau.
Genau. Aber die Iron Hands sind ja keine Verräterlegion.
Nee, das sind die Iron Warriors, genau.
Da muss ja noch irgendwas passieren. Ne? Also das habe ich so gar nicht realisiert gehabt, weil ich die verwechselt habe zu dem Zeitpunkt, als wir es gelesen haben. Aber da muss ja wohl noch irgendwas passieren mit dem Fulcrum und dem Ferrus Manus, genau. Mhm.
Ja, das wird noch spannend, weil der eigentlich, ich glaube, es war doch per Ferrus Manus, der das Schwert für Horus geschmiedet hat, das Fulcrum jetzt hat.
Genau, also irgendwas muss da ja noch schief gehen. Schauen wir mal. Okay, der Horus stimmt dem Pakt zu, wie gesagt, das erst, wenn Istvan eingenommen ist, und die Götter stimmen auch zu und legen dann auf.
Genau.
Gespräch vorbei.
Und dann wird's auch wieder warm.
Der Horus weist den Regulus nun an, den Fabrikator-General des Mechanikums, zu unterrichten, sich auf den Kampf vorzubereiten, also seine Befehle abzuwarten, und schickt ihn auch mit dem Schiff weg, weil man kann ja jetzt durch den Warp nicht mehr kommunizieren. Der muss dann halt jetzt wirklich physisch hinfliegen.
Und das macht er auch bereitwillig.
Der Erebus will jetzt schon den Champagner entkorken, aber der Horus mahnt dann erstmal, dass die Ultramarines aus dem Weg geräumt werden müssen und am besten erst feiern, wenn Horus auf dem Thron sitzt.
Also er ist selbst noch nicht so ganz übergeschnappt, was man ja vermuten könnte, aber er hat ja noch keine Mächte bekommen, oder?
Nö, irgendwie noch nicht, also glaube ich nicht, weil er hat ja gesagt, das machen wir erst, wenn das hier vorbei ist. Ich fand es etwas seltsam, dass die Ultramarines jetzt nochmal so von der Seite noch hier nochmal reingeschoben wurden. Das ist mir so vorgekommen wie, denk mal daran, da kommt noch was. Das hätte man sich auch schenken können.
Ja gut, er hat die Ultramarines ja stellvertretend für seinen Bruder genannt, der anscheinend nicht zu unterschätzen ist. Aber das Ganze spricht ja so ein bisschen gegen die Theorie, die ich jetzt schon zweimal aufgegriffen habe, dass Horus ja schon ein Geschenk erhalten hat, nämlich dass er sein Charisma erweitert wurde. Scheint ja nicht so zu sein.
Vielleicht ist er einfach nur zielstrebiger geworden und hat jetzt noch ein klareres Ziel vor Augen. Sein eigenes. Nicht das des Imperators.
Genau.
Dann gehen wir wieder zurück zu Sindermann. Und da spitzt sich die Lage zu.
Ja. Ich habe tatsächlich relativ wenig aufgeschrieben und das Ganze im Zeitraffer betrachtet.
Ja.
Denn so ein bisschen bewegt sich ja Magad am Anfang eher schnell, nachher ein bisschen langsamer. Auf jeden Fall, der greift jetzt tatsächlich an und der Jonah schießt währenddessen auf ihn was Magath aber nicht kümmert, weil der weicht einfach aus, indem er sich in so einer kleinen Nische versteckt. Und dann will er selbst schießen, ne?
Mhm. Vorher klemmen die beiden die Kieler noch von den Apparaten ab. Und dann tropft auch aus den Kanülen, die noch in den Armen drin hängen anscheinend, also hatten sie es irgendwie eilig, tropft noch die Flüssigkeit auf den Boden. Bei dem Versuch, Magath zu erschießen, entbrennt dann ein Kampf, der Magath aber gewinnen wird, und zwar relativ deutlich, bis dann der ehemalige Leibwächter seine Waffe plötzlich in der Zeit eingefroren scheint.
Ja, es wird beschrieben, dass die Kugeln, also er schießt dreimal sogar, dass die quasi zwar aus dem Lauf draußen sind und sich auch noch bewegen, was sie aber nur noch daran erkennen, dass sich die Lichtreflexion ganz langsam verändert. Also irgendwas ist da passiert, und dann schauen sie mal zurück und sehen da den Titus, der die Kieler im Arm hat, und die Kieler ist erstmal irgendwie wach anscheinend.
Ne? Mhm. Die hat den Astartes-Anwärter wohl in der Zeit angehalten. Zauberei, die sogar den Jonah dann überzeugt.
Ja, ist nachvollziehbar an der Stelle.
Sind sich dann aber auch alle einig, dass sie den Magath in seinem Zustand nicht umbringen werden? Denn die Lectitio Divinitatis soll nicht mit Blutvergießen begründet werden. Und damit suchen sie für Kieler und sich ein Versteck, und das Kapitel endet.
Genau, aber nicht ohne, dass Kieler davor wieder in Koma fällt.
Stimmt, die ist ja dann wieder weg.
Die reißt aber die Augen
noch in der
auf.
Zeit eingefroren.
Also ja, genau.
Hält noch.
Also sie wird wach, Hand leuchtet, Magath bleibt stehen, sie schläft wieder ein, Magath bleibt immer noch stehen.
Ah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, den nicht umzulegen.
Ich habe ein bisschen überlegt, also es könnte natürlich sein, dass er jetzt merkt, oh Kacke, da ist ja irgendwas dran an diesem Göttlichen, was sie da beschreiben. Und vielleicht macht er dann ja da mit. Oder denkt, oh Kacke, ich muss die schneller alle umbringen.
Würde mich mal interessieren, wenn er das jetzt halt auch überlebt und vielleicht dann auch als Figur nochmal vorkommt, wie er das dann selbst beschreibt, wie sich das angefühlt hat.
Mhm, das stimmt.
Es könnte sich halt relativ schnell als Beweis dafür entwickeln, dass ideologisches Handeln, Pragmatismus nicht unbedingt vorzuziehen ist. Also ich hätte ihn umgelegt wahrscheinlich, wenn ich in der Situation gewesen wäre.
Naja, ich kann zumindest den Gedanken von Sindermann verstehen, aber ich denke, ich hätte ihn auch umgelegt. Weil er hat ja doch mindestens einmal bewiesen, dass er nicht zögert.
Und definitiv in der Lage ist, sie umzubringen. Also
ja. Das wäre jetzt ja, wie du schon gesagt hast, auch passiert, wenn sie nicht angegriffen hätte.
Aber ich muss sagen, ich mag die drei. Das ist ein cooles Triumvirat aus Skeptiker, Gläubigen und der so dazwischen steht und als Vermittler fungiert. Also
ja.
Mir gefallen die drei. Ist ganz cool.
Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass aus dem Jonah noch was wird, was wir nicht wollen.
Ja, der muss eigentlich so bleiben.
Ja, eigentlich.
Er darf jetzt schon. Kein Gläubiger werden.
Nee, er darf aber auch nicht, also er muss eigentlich dazwischen bleiben, genau. Er darf jetzt auch nicht wieder zur DSI-Re rüberrennen und quasi Feind von den anderen beiden werden.
Also mit dem Vermittler habe ich eigentlich Sindermann gemeint, aber ja, könnte man auch so sehen.
Ja, für mich ist Sindermann immer noch eher derjenige, der nicht an die Sache glaubt, weil er will da gar nicht dran glauben. Er kann sich noch nicht dagegen wehren, weil er es nicht versteht.
Er ist direkt seiner Vision nachgerannt.
Ja, aber es wird immer wieder beschrieben, dass er es nicht versteht und er daran zweifelt.
Aber der Jonah ist der richtige Skeptiker. Also zumindest war es vorher.
Bis jetzt, genau, ja. Naja, mal schauen, was passiert.
Aber ich feiere hier ja richtig, dass der Horus die Chaosgötter so im Griff hat. Ja, und halt genau weiß, dass sie ihn brauchen und dadurch Oberwasser hat. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt, wenn der Pakt erstmal richtig final geschlossen ist, oder ob er dann halt einknickt und dann quasi nur noch Schoß- oder Kettenhund ist.
Naja, wenn man sich so ein bisschen einliest in das Thema und das Ziel von vielen Dienern des Chaos ja ist, Dämonenprinz zu werden, und dann weiterliest und dann erfährt, je mehr Dämonen die werden, desto weniger haben sie Kontrolle über sich selbst.
Mhm.
Ja. Wer weiß, wie das bei Horus sein wird.
Hast du noch etwas zu ergänzen?
Nein. Wir haben tatsächlich ja mal zwei Kapitel geschafft. Ich finde es aber auch traurig, dass wir immer noch nicht auf Istvan sind und da noch nichts passiert ist. Also so ein bisschen Action hätte ich jetzt schon ganz gerne. Weil im Grunde genommen die ist ja vorprogrammiert und es knistert überall und sogar innerhalb der Reihen. Aber es ist einfach noch nicht so weit.
Ich bin ganz froh, dass es noch nicht so viel Action ist, weil bei viel Action liest man immer viel, man hat aber wenig aufzuschreiben.
Ja, Das stimmt. In dem Fall ist es aber so, dass ja mit Torgadon und Loken ein ganzer Trupp unten ist, weil Locasta wollen sie ja unbedingt mitnehmen mit dem Vipus, die eigentlich nicht mehr erwünscht sind. Denn was, also deshalb, was auch immer da unten passieren wird, das wird bestimmt auch für die nicht so toll werden.
Ja, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Das ist richtig, ja. Vor allem, wie der Talker dann sich vielleicht nachher noch entscheidet. Vielleicht geht der immer noch mal in eine andere Richtung. Keine Ahnung.
Also ich würde es mir nicht wünschen.
Gefühl.
Ich weiß nicht. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich glaube, die Freundschaft zwischen den beiden ist schon stark genug. Und er hat ja auch, er hat ja mit Loken erkannt, dass hier was nicht so ist, wie es sein soll.
Ja, das ist richtig. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Per Anhalter durch den großen Bruderkrieg hier bei den Two Cray Knights. Und damit gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Karl.